Und heute Morgen ist mir ein Wort innerlich so wichtig und so lebendig, möchte es Ihnen nennen, noch einmal als Rückklang für die letzten Tage. Es ist aber auch ein Wort, das uns hineinführt in den Abend, in die weiteren Tage mit unserem lieben Bruder Heinz Schumacher. Es ist aber auch ein Wort, das sehr bedeutungsvoll für uns alle sein kann, für unser ganzes weiteres Leben. Wir hatten Lukas 24, der Vers 45. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen. Da heißt es, etwa in dem Sinne, er öffnete ihnen das Verständnis, den Denksinn, um die Schriften in ihrem Zusammenhang zu verstehen. Und ich glaube, wir haben besonders heute Morgen einen tiefen Eindruck bekommen, was es heißt, die Schriften im Zusammenhang zu verstehen. Dafür muss der Herr uns den Denksinn öffnen, uns den neuen Denksinn geben, heraus aus dem alten Denken hinein in den Denksinn Christi Jesu, um dann die Schrift, das Wort Gottes, im Zusammenhang zusammenfassend zu verstehen. Dieses Wort von dem zusammenfassenden Verstehen kommt in dem wohl bekanntesten Gleichnis vor. Das bekannteste Gleichnis, über das am meisten gepredigt wird von den Gleichnissen, ist von dem Sämann, der ausging und den Samen säte. Und dann sagt der Herr, im Blick darauf, wo der Samen auf den guten Boden fiel, wer nun das Wort hört und im Zusammenhang versteht, der ist es, wie geht's weiter, der wirklich Frucht bringt. Der eine 30, der andere 60, der andere 100-fältig. Als mir das aufging, dachte ich, so ist das. Wir meinen immer, wir müssten uns so abmühen, dass du endlich aus unserem Leben Frucht erwächst. Und der Herr sagt, wenn wir einen solchen Denksinn haben, dass wir das Wort im Zusammenhang verstehen, das Wort unseres Herrn, das wir hören, dann sagt der Herr, der bringt wirklich Frucht. 160, 30-fältig. Möchte der Herr das nun auch in diesen Tagen weiterhin schenken, dass wir das Wort nicht nur hören, sondern dass wir es im Zusammenhang verstehen dürfen. Und dass wir jetzt schon anfangen, in diesen Tagen Frucht zu bringen, und all die weitere Zeit, die der Herr einem jeden von uns noch gibt. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus, du Sohn Gottes, was du damals, als der auferstandene Herr an deinen Jüngern getan hast, das tust du auch heute noch. Du öffnest auch heute noch den Denksinn, dass deine Kinder die Schriften verstehen und dass wir deine Schriften im Zusammenhang verstehen und dass wir auf diesem Wege dir Frucht tragen dürfen. Und da schenke uns heute Abend, verschenke uns in diesen weiteren Tagen, die wir noch haben dürfen. Gib uns allen Gnade, lieber Herr, dass wir die Zeit, die du uns hier schenkst, auskaufen dürfen, dass wir alle reich gesegnet von dir dann wieder von dann gehen dürfen. Mit einem großen Schatz in unserem Herzen, den du uns gegeben hast. Und nun gib uns allen Gnade, dass wir hinhören dürfen auf dich. Wir danken dir, lieber Herr, für unseren Bruder Heinz Schumacher. Danken dir für alle Gnade, für alle Segnung, für allen Reichtum, den du ihm gegeben hast. Segne ihn auch für den Dienst hier in diesen Tagen. Lass deine gute Hand segnend über ihm und über uns allen jetzt sein. Amen.
Liebe Geschwister, liebe Freunde, vielleicht interessiert es Sie zu wissen, dass ich Wolfgang Kernchen und Wolfgang Jugel beide seit vielen Jahren kenne. Wir sind also hier kein unbekanntes Gespann. Ich war sogar mit Wolfgang Kernchen in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Bruder Jugel kenne ich noch nicht so lange, aber auch schon seit vielen Jahren. Und ich durfte mit beiden Brüdern hin und her am Worte dienen. Freue mich, wenn auch jetzt Wolfgang Kernchen nicht nur Anfang und Schluss macht, sondern uns auch immer ein Wort sagt. Ich hatte mal eine Freizeit mit Bruder Wolfgang Kernchen in dem Haus Friede, Bredenscheid, wenn Sie das kennen, im Ruhrgebiet. Und da war eine ältere Schwester dabei mit dichterischer Begabung. Die trug dann am letzten Tag der Freizeit ein Gedicht vor. Das sage ich nicht, damit Sie das nachmachen müssen. Aber am letzten Tag, dann stellte sie sich hin und sagte, es dienten uns Bruder Schumacher und Kernchen, es leuchteten uns nicht nur einige Sternchen, nein, Gottes Wort und so weiter. Ja, nächstes Jahr diente ich am gleichen Ort und Bruder Jugel war da. Dieselbe Schwester war wieder da und hat wieder ein Gedicht gemacht. Ich dachte, was kommt jetzt? Es diente uns, ich hatte Wolfgang Jugel vorher mit dem Auto in Gettwig abgeholt, wo er damals noch wohnte. Es diente uns Bruder Schumacher und Jugel, er holte ihn über des Berges Kugel. Also eine gute Dichterin ist nicht zu schlagen und nicht in Verlegenheit zu bringen. Ja, aber jetzt zu unserem Thema. Ich freue mich, dass Bruder Jugel ein gutes Fundament gelegt hat, wie ich hörte, zu meinem Thema, dass es mit dem Heiligen Geist und seinem Wesen und Wirken zu tun hat. Wesen und Wirken des Heiligen Geistes, und dazu passt es sehr gut, wenn Wolfgang Jugel aufgebaut hat, die großen Taten Gottes gezeigt hat, denn ohne das Geschehen der Geburt Jesu, Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt, gäbe es ja auch nicht Ausgießung des Heiligen Geistes. Da hängt eins am anderen, da baut eins auf dem anderen auf. Hier an dieser Stelle sagte einmal ein lieber Bruder, es sei in Deutschland schwierig, über den Heiligen Geist zu sprechen. Er täte sich da wirklich schwer. Und er hat das begründet, kirchengeschichtlich, auch von dem her, was Anfang dieses Jahrhunderts so in Deutschland los war. Erweckungsbewegung und Pfingstliches und Überpfingstliches. Manches ging dann offensichtlich zu weit. Ich lebte ja damals nicht, ich weiß es nicht aus eigenem. Und dann gab es eine Berliner Erklärung und so weiter und so weiter. Und der Bruder meinte also aus kirchengeschichtlichen Gründen, man tut sich in Deutschland schwer, über den Heiligen Geist zu reden. Und ich dachte im Stillen, wie gut, dass ich kein Kirchengeschichtler bin. Wie gut, dass ich die Dinge so genau gar nicht weiß. Da bin ich unbefangen und ich muss sagen, was mich betrifft, spreche ich gerne mit großer Freude über die Thematik des Heiligen Geistes. Manchmal ist es wirklich gut, wenn man gewisse Dinge nicht weiß. Nicht wissen kann eine große Wohltat sein. Und so gehe ich ziemlich unbefangen an diese Texte heran. Ich weiß natürlich auch einiges und habe einiges gehört, was so im Laufe der Kirchengeschichte los war und auch in Bezug auf den Heiligen Geist es für Lehren gab, hin und her. Aber gehen wir doch einfach vorurteilslos, freudig, erwartungsvoll an die Schrift heran. Und heute Abend möchte ich versuchen, ein wenig Grund zu legen, einen grundlegenden Text, aus dem Munde Jesu in den Abschiedsreden, wo Jesus sagt, wie wird der Geist wirken? Zweimal drei Stücke tut uns der Herr da kund. Ein dreifaches Werk an der Welt. Ein dreifaches Werk an denen, die Jesus gehören. Und ich lese zu Anfang den Text aus Johannes 16, 5 bis 14. Ich habe die Elberfelder Übersetzung. Johannes 16, 5 bis 14. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Nebenbei bemerkt, wenn wir darauf achten beim Lesen des Johannesevangeliums, an vielen, vielen Stellen sagt der Herr Jesus nicht mein Vater oder Gott, sondern er gebraucht mit Vorliebe nach dem Johannesevangelium die Umschreibung, das wird geradezu zu einem Namen Gottes, der mich gesandt hat, der mich gesandt hat, an vielen Stellen. Johannes 5, 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat. Er hätte ja sagen können, glaubt dem Vater, glaubt Gott. Nein, immer wieder, der mich gesandt hat, der mich gesandt hat. Jesus legt größten Wert darauf, dass er nicht in eigener Machtvollkommenheit dort auftritt in Israel, sondern als der Gesandte des Vaters. Johannes 16, 5, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin, sondern weil ich dieses zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, nutzbringend, förderlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter, griechisch Paraklet, Luther sagt Tröster, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Nun kommt ein Dreifaches. Wird er die Welt überführen, erstens von Sünde und zweitens von Gerechtigkeit und drittens von Gericht. Nun werden diese drei Stücke noch erläutert. Von Sünde, weil oder dass sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil oder dass ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehet. Von Gericht aber, weil oder dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Vers 12, eine wichtige Zwischenbemerkung. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, und nun noch einmal ein Dreifaches, erstens, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgendwer hören wird, wird er reden. Und zweitens, das Kommende wird er euch verkündigen. Drittens, er wird mich verherrlichen, verklären, groß machen. Denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Ich denke, wir verstehen sehr gut die Traurigkeit der Jünger, als sich Jesus in den Abschiedsreden von ihnen verabschiedet. Er muss erhöht werden ans Kreuz, in den Tod gehen, auferstehen und dann zum Vater gehen. Und Traurigkeit erfüllt das Herz der Jünger. Das können wir wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen. Haben wir nicht alle schon einmal die Jünger Jesu in ihrem Erdenleben beneidet? Oder wer in Israel war von uns, der hat vielleicht mit einer gewissen Wehmut im Herzen hier oder da gestanden. Hier war Jesus, hier war Jesus, hier war Jesus. Ach, wenn er doch jetzt noch da wäre. Nun, er kommt ja wieder. Aber zur Zeit haben wir ihn nicht. Zur Zeit haben wir nur, Anführungszeichen, nur den Heiligen Geist. Haben wir nicht auch schon ähnliche Gedanken gehabt wie die Jünger, als Jesus ihnen dies hier kundtut? Haben wir sie nicht schon beneidet, wenn wir eine schwierige Frage haben, des Glaubens, der Lehre oder des Lebens des Christen in der Welt? Wie verhält man sich als Christ? Was tut man als Christ? Was tut man nicht? Soll ich, darf ich, darf ich nicht? Wenn ich eine schwierige Frage habe, wie ist die Bibelstelle zu verstehen? Ich habe 10 Auslegungen gelesen und 10 verschiedene Antworten. Was ist denn nun richtig? Tja, bei Brüdern sind wir nie ganz sicher. Die können sich irren. Irrtumsmöglichkeit nicht ausgeschlossen. Es gibt ja nur einen, bei dem ist die Irrtumsmöglichkeit, wie er meint, ausgeschlossen. Jedenfalls, sofern er ex cathedra redet, ja? Wissen Sie, wer das ist? Das ist derjenige, von dem Dr. Thiessen, der im nächsten Monat hier spricht, er nennt ihn mein Kollege in Rom. Nicht wahr? Das behauptet ja der Papst, päpstliches Unfehlbarkeitsdogma, wenn er ex cathedra redet, nicht im Privatgespräch, da kann er sich auch irren. So nach katholischer Lehre, nicht nach der Bibel. Aber wenn er ex cathedra ein Mariendogma oder etwas formuliert, dann ist das unfehlbar. Nein, sagen wir vom Worte Gottes her, stimmt nicht. Gerade die Mariendogmen sind der beste Beweis für die Fehlbarkeit nach biblischer Schau. Denn wir sehen da nichts von einer Himmelskönigin und so weiter und so weiter. Ja, Brüder können irren. Und da denkt auch mancher von uns oder hat schon gedacht, wenn nun Jesus neben uns herginge, wie er damals herging neben den Jüngern. Er war äußerlich bei ihnen, mit ihnen. Und sie konnten ihn fragen, sofern sie eine Frage hatten. Meister, wie denkst du darüber, wenn er so heute neben uns herginge? Und wir könnten sagen, Herr, Meister, wir haben da in den Unterweisungen deines Apostels Paulus, da gibt es so einige schwierige Stellen, da hat er sich so kurz ausgedrückt. Was ist denn nun das Aufhaltende von 2. Thessalonicher 2? Oder wie ist es mit dieser und jener Frage? Dann hätten wir doch eine unfehlbare, klare Auskunft. Ach, wir beneiden die Jünger. Heute haben wir nur die Brüder, die Schwestern, die Gemeinde, das Wort. Heute haben wir nur den Heiligen Geist. Und da müssen wir uns hier von Jesus korrigieren lassen. Und da wollen wir uns von Jesus korrigieren lassen. Und da müssen wir doch alle mehr oder weniger beschämt erkennen, dass der Heilige Geist offensichtlich bei uns nicht die Rolle spielt, die er spielen sollte und könnte. Der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden ist nicht der Papst in Rom. Also wenn jemand katholisch ist, bitte ich zu entschuldigen, jetzt habe ich schon zweimal was in der Richtung gesagt, das habe ich mir nicht vorgenommen, ich werde auch nicht mehr viel sagen, dass Sie nicht meinen, es wäre meine Lieblingsbeschäftigung, etwas gegen die katholische Kirche zu sagen. Aber der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden ist der Heilige Geist. Denn Jesus sagt in den Abschiedsreden, ich will euch einen anderen Parakleten senden. Und bis jetzt war er dieser Paraklet. Wir kommen gleich auf die Stelle zurück. Jesus sagt hier klar und deutlich den Jüngern, die aus verständlichen Gründen traurig sind in ihrem Herzen, ich sage euch die Wahrheit, Vers 7, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Und wie meint das der Herr? Bis dahin war ich jetzt äußerlich bei euch, mit euch, neben euch. Nach Pfingsten aber im Geiste und durch den Geist kann ich in euch sein, in euch innewohnen, in jedem Einzelnen von euch. Und das ist auch mehr als äußerlich bei euch. Die Gabe des Heiligen Geistes in unseren Herzen, Christus in uns, was das bedeutet, da sind wir wohl mehr oder weniger alle noch nicht im Vollumfang hineingekommen, was das bedeutet. Dann vergeht uns das Beneiden der Jünger. Dann sagen wir, ach ihr Armen, ihr hattet den Herrn Jesus so äußerlich neben euch, mit euch, aber nun wohnt er in uns. Wie das ja nach Pfingsten dann die Jünger auch erleben durften. Bei dieser Gelegenheit nun sagt der Herr Jesus uns Grundsätzliches, wie der Geist, den er sendet, wirken wird. Und wir können zwei Phasen des Wirkens des Heiligen Geistes unterscheiden. Überlegen wir uns einmal in der Stille, will jetzt nicht fragen, bitte mit Finger aufzeigen, nein, nein, aber überlegen wir uns bitte mal in der Stille, in welcher Phase ist es bei mir innerlich? Bevor nämlich der Heilige Geist in mir wohnt und dann von innen nach außen wirkt, vorher, bevor er das tut und kann, wirkt der Heilige Geist von außen nach innen auf den Menschen ein, vor allem in Verbindung mit dem Wort. Erste Phase, der Heilige Geist wirkt von außen auf mich ein und möchte Besitz von mir nehmen. Irgendwann, wenn der Mensch das Herz öffnet und sagt, Herr, ich bin dein, Herr, komm in mir wohnen, lass mein Herz auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Herr, ich öffne mich dir, Herr, ich glaube an dich, Herr, ich bin dein, Herr, ich gehöre dir jetzt bewusst. und der Heilige Geist hält seinen Einzug und wohnt, wie das die Schrift sagt, innewohnt. Nun kann er von innen nach außen wirken. Und so unterscheidet hier der Herr Jesus ein Wirken des Geistes an der Welt, an den Menschen, die noch nicht bewusst sagen können, Herr, du lebst in mir dein Leben, die sich aber ausstrecken danach und wo der Geist ja wirken möchte und weiterwirken möchte, da findet statt ein dreifaches Wirken des Heiligen Geistes gewissermaßen von außen nach innen. Und wenn er dann hat Wohnung nehmen können, dann kommt noch einmal ein dreifaches. Und wir können bei der Gelegenheit gut kontrollieren und gut die Probe machen, ob das, was sich vielleicht hin und her als Geisteswirken ausgibt, ich weiß nicht, von wie vielen Orten Sie kommen, ich war bei der Vorstellung nicht dabei, sicher kommen Sie von 50 oder noch mehr Orten, vielerlei Kreisen, und mal wird der Heilige Geist ganz vergessen, ganz unterschlagen, anderswo ist sehr viel von ihm die Rede, oft in gesunder Weise, manchmal auch in nicht gesunder Weise. Ob ein Geisteswirken gesund ist oder das, was man dafür ausgibt und hält oder nicht gesund, das können wir schon anhand der Kriterien, der Maßstäbe von heute Abend prüfen. Wenn also der Heilige Geist anfängt, an einem Menschen zu wirken, dann wirkt sich das so aus, dass dieser Mensch zuallererst mal in eine Halleluja-Stimmung kommt und in eine Freude, und er ist wie elektrisiert und läuft in der Gegend rum und sagt, ihr Leute, ich habe was erlebt, das habt ihr alle noch nicht erlebt. Nicht wahr? So sagt doch hier Jesus. Der Heilige Geist wird als erstes die Welt überführen von Jubel und nochmal Jubel. Oder was steht hier? Er wird die Welt überführen von Sünde. Ach was? Also so beginnt das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist wohl schon 20 Jahre her, dass ich einmal in Mühlacker gesprochen habe. Und ich weiß noch, ich sprach über diese Zusammenhänge und sagte, wenn der Heilige Geist bei dir zu wirken anfängt, dann kann es sein, du wirst zuallererst traurig. Du erkennst dich selber. Du erkennst, was Sünde ist, im tiefsten Wesen, und du wirst traurig. Und am Schluss der Stunde sagte eine Frau, ach, bin ich froh, dass Sie das gesagt haben, jetzt weiß ich, Gott hat mich ja doch erhört. Ich bete nämlich schon seit Wochen, Herr, um ein Wirken deines Geistes, und habe nun erwartet eben diese Hochstimmung. Und das Gegenteil kam. Ich wurde traurig über mich selber, aber jetzt habe ich ja gehört, das ist ja das Wirken des Geistes. Es beginnt damit, dass er von Sünde überführt. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Er wird die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit, Gericht. So beginnt das Wirken des Heiligen Geistes. Sehen Sie, und dass der Heilige Geist... Lüftung? Ah ja. Danke. Dass der Heilige Geist wirklich so wirkt, das geht zum Beispiel aus dem Römerbrief hervor. Ich habe einmal in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit einige Jahre hindurch fortlaufend über den Römerbrief geschrieben, ist auch als Buch erschienen, Glaubensgerechtigkeit und Geistesherrlichkeit. Ich weiß nicht, ob es oben liegt auf dem Tisch, kann sein. Und da war mir gerade diese Stelle hier in Johannes 16, wo Jesus sagt, wie der Geist wirkt, diese zweimal drei Dinge wurden mir zum Schlüssel zur Aufschlüsselung des Römerbriefes. Denn wenn wir den Römerbrief lesen, und er ist ja geschrieben vom Apostel Paulus unter der Anleitung des Heiligen Geistes, dann haben wir genau diese zweimal drei Dinge. Womit beginnt Paulus in Römer 1 und 2? Sünde, Sünde, Sünde. Römer 1, die Sünde der Welt. Römer 1 endet mit einem ganzen Lasterkatalog. Gott hat sie da hingegeben, sie sind unter dem Zorn Gottes, weil sie nicht dankten. Römer 1, die Sünde der Welt. Römer 2, die Sünde der Frommen, Heuchelei, frommer Pharisäismus. Kurzum, der Römerbrief beginnt in Kapitel 1 und 2 mit Sünde, Bloßstellung der Sünde, Überführung von Sünde. Was kommt dann? Römer 3, 4 bis hinein in Kapitel 5, Gerechtigkeit. Das, was Martin Luther in der Reformation wiederentdeckt hat. Gerecht aus Glauben durch Gnade. Das große Thema der Glaubensgerechtigkeit. Der Geist überführt von Sünde, Römer 1 und 2, von Gerechtigkeit, Römer 3 bis 5, von Gericht, Gericht über den alten Menschen, dass unser altes Wesen gar nichts taucht, Römer 6 und 7, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Dann führt der Heilige Geist in die ganze Wahrheit, Römer 8, wunderbarer Höhepunkt des Römerbriefes, da führt der Geist hinein in die ganze Wahrheit. Wir kommen wohl in diesen Tagen nochmal auf dieses Kapitel weiter. Das Kommende wird er euch verkündigen. In Römer 9 bis 11 wendet sich der Apostel Paulus der Judenfrage zu und in Römer 11 haben wir dann noch einmal einen herrlichen Höhepunkt dieses Briefes. Kommende, der Kommende wird kommen und ganz Israel wird errettet werden. Ein Blick auf das zukünftige Tun Gottes, Römer 11 besonders in der zweiten Hälfte. Und dann schließt der Römerbrief nicht, ohne dass wir ab Kapitel 12 noch ganz praktische Hinweise bekommen, wie man Jesus in der Praxis, im Alltag verherrlicht. Verherrlichung Jesu. So ist der Römerbrief aufgebaut. So wirkt, so arbeitet der Heilige Geist. Nun hat das der Herr Jesus jedes Mal noch erklärt von Sünde, weil oder dass sie nicht an mich glauben. Wenn man fragt, was ist die Ursünde? Da werden viele antworten, der Hochmut. Das kann man auch biblisch begründen. Es gab einen Sündenfall schon in der Geisterwelt, noch vor dem Sündenfall in der Menschenwelt. Es gab einen Sündenfall in der Geisterwelt. Jesaja 14 spricht von dem Licht des Fürsten, dem Lichtträger, dem Luzifer. Jesaja 14, 12 bis 14. Ich will hinauf, mich gleich machen dem Höchsten. Ich will sein wie Gott, ich will mich gleich machen dem Höchsten. Der Hochmut im Herzen dieses Lichtes Engels, der zum Satan wurde. Und dazu hat er dann ja auch die Menschen verleitet. Da ging es ja nicht um irgendeinen Apfel oder eine schöne Frucht, sondern da ging es ja darum in 1. Mose 3 beim Sündenfall der Menschen, welches Tages ihr davon esset, werdet ihr sein wie Gott. Sein wie Gott. Dadurch ist er selber gefallen. Sein wie Gott. Dadurch fielen auch die Menschen. Sodass man sagen könnte, der Hochmut ist die Ursünde. Hier steht aber nun etwas anderes, ist aber kein Widerspruch. Nebenbei bemerkt, Sünde und Sünden sind zweierlei Dinge. Hier steht nicht, dass der Heilige Geist von Sünden überführt, was er natürlich auch kann und tut. Hier warst du nicht aufrichtig, da hast du was nicht ganz richtig gemacht und so weiter. Aber hier geht es um mehr. Hier sagt Jesus nicht, der Heilige Geist zeigt dir, da hast du mal gestohlen, da hast du mal gelogen. Das mit dem Stehlen und das mit dem Lügen, denken wir, kann doch uns nicht passieren. Wir sind doch wohl die allermeisten bewusste Kinder Gottes oder vielleicht alle, was? Und da steht in Epheser 4, belüget einander nicht. Sehen Sie, wenn man in einem Verlag arbeitet, wie ich, und in einer Schriftleitung, Redaktion, dann weiß man, dass Lüge feine Verästelungen haben. Da gibt es zum Beispiel sogenannte Zitatverfälschung. Oh, nehmen Sie mal einen Satz aus dem Zusammenhang, da haben Sie rasch das Gegenteil. Da steht doch wahrhaftig in unserer Bibel geschrieben, es ist kein Gott. Haben Sie das auch schon mal gelesen? Das steht in der Bibel, es ist kein Gott. Aber da muss man den Zusammenhang beachten. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, Doppelpunkt. Und so habe ich auch schon gehört, der Bruder, der hat auf der langen Steinbacher Höhe eine entsetzliche Aussage gemacht. Was hat er gesagt? Kann ich mir nicht denken. Und dann habe ich mir das mal angehört im Zusammenhang, ach so, lieber Bruder, liebe Schwester, achte mal bitte auf den Zusammenhang und reiß bitte keinen Satz aus dem Zusammenhang heraus. Da ist man rasch beim Lügen oder beim Diebstahl, wenn man nämlich zu viel zitiert in einem Buch, ohne den anderen zu fragen. wenn es über eine halbe Seite hinausgeht. Ich habe neulich noch die entsprechenden Paragraphen nachgelesen, weil ich selber in einem Buch einiges zitiere. Muss ich fragen oder kann ich das noch ohne zu fragen? Da kann man blitzschnell in den Diebstahl hineinrutschen, in den geistigen Diebstahl als Kind Gottes. Also belüget einander nicht und bestehlet einander nicht, wird auch uns gesagt. Der Heilige Geist überführt aber nicht von einzelnen Sünden, das tut ja zum Teil auch unser Gewissen schon, sondern er überführt von der Sünde. Und hier wird die Ursünde nun so definiert von Jesus, weil oder dass sie nicht an mich glauben. Wir können auch sagen, dass sie mir nicht trauen, dass sie mir das Vertrauen verweigern. Misstrauen statt Vertrauen. Wir trauen ihm und seinem Worte nicht und wir verweigern das Vertrauen. Wir leben in einer Welt, in der man misstrauisch sein muss. Wir können nicht den Massenmedien alles glauben. Wie leicht wird man da manipuliert? Es ist erschreckend, wie leicht man manipuliert wird. Wir können nicht der Werbung und der Reklame alles glauben. Unser lieber Bruder Adolf Heller, den manche sicher noch gekannt haben, er ist vor 10 Jahren heimgegangen. Er konnte sich aufregen über diese lügnerische Propaganda. Nimm die Zahnpasta und du wirst glücklich. Welch ein Unsinn, welch eine verlogene Reklame. Was hat denn das mit dem Glück und Frieden meines Herzens zu tun, was ich für ein Waschmittel oder Zahnpasta nehme? Aber so ist es ja in der Welt, in der Reklame und in den Massenmedien voller Lügen. Da müssen wir misstrauisch sein und da bringen wir es gar nicht mehr fertig zu glauben, dass da einer ist, dem darf ich aufs Wort trauen. Das bringen wir von uns aus gar nicht mehr fertig. Aber der Herr will uns ja diesen Glauben schenken, der Herr will uns lösen aus der Umklammerung des Misstrauens, dass wir wieder frei werden, glauben, trauen, vertrauen zu können. Das ist die Sünde. Ja, vorhin habe ich gesagt, der Hochmut ist die Ursünde und hier steht nun, das Nichtvertrauen ist die Ursünde. Aber sehen Sie, das ist kein Widerspruch, eines hängt mit dem anderen zusammen. Wenn man nämlich dem Vater vertraut und dem Herrn Jesus von tiefstem Herzen vertraust, du machst recht mit mir und du willst ja, lieber himmlischer Vater, dass ich dir gleich werde, das willst du mir schenken. Wenn es erscheinen wird, was wir sein werden, werden wir ihm gleich sein. Steht ja 1. Johannes 3, Vers 2. Und wenn ich das weiß in meinem Herzen, da ist ein Vater, der sorgt für mich und der hat ein Ziel, das er unbeirrbar ansteuert, mit mir und mit einer Menschheit mich umzugestalten in sein Bild und er lässt sich durch alle Rückschläge nicht beirren, dieses Ziel doch immer wieder anzusteuern. Ich soll ihm gleich werden, das will Gott mir schenken und das wird er tun. Ja, wenn ich das weiß, dann brauche ich nicht mehr in meinem Hochmut etwas gewaltmäßig mir nehmen zu wollen, was mir ja Gott sowieso schenken muss. Und
zur Fortsetzung die Kassette bitte wenden.
Auf dem Wege des eigenen machtmäßigen Rauben wollen. Der Geist zeigt das tiefste Wesen der Sünde. Wir vertrauen nicht Gott. Wir vertrauen nicht Jesus. Wir vertrauen nicht seinem Wort. Und deshalb bauen wir 1000 eigene Sicherungen um uns herum auf und sind misstrauisch und nehmen die Dinge doch am liebsten selber in die Hand. Wir beten zwar, aber nachher denken wir doch wieder, wie kann ich das Ding richtig drehen und was mache ich in dieser Situation? Und schon haben wir wieder die Sünde des Misstrauens begangen. Aber es wäre traurig, wenn der Heilige Geist nur dabei stehen bliebe. Dabei bleibt er natürlich nicht stehen. Das ist die Diagnose, dann kommt die Therapie. Der Heilige Geist überführt von der Gerechtigkeit. Und wie das so geht, ich habe schon darauf hingewiesen, da können wir dann lesen als Kommentar Römer 3, Römer 4, gerecht, aus Glauben, ohne Werke, eine frohe Botschaft. Der Heilige Geist überführt auch von Gericht. Gericht über mein altes Wesen, Gericht über alles, was in Gottes Augen nicht taugt. Es muss alles zurechtgerichtet werden durch schwere Gerichte hindurch. Gericht über die Welt. Aber der Kommentar, den nun der Herr Jesus selber hier gibt, der lautet: von Gericht, weil das
der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wer ist der Fürst dieser Welt, von dem Martin Luther auch im Liede gedichtet hat? Der Fürst dieser Welt, so sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht er, ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen. Satan ist dieser Fürst dieser Welt. Ein Ausdruck, der uns auch gerade wieder im Johannesevangelium mehrfach begegnet, in Johannes 12, in Johannes 14, in Johannes 16, ist die Rede von diesem Fürsten der Welt. Ein Gefallener, ein verfinsterter Fürst, aber immerhin noch ein Fürst. Johannes 12, 21 heißt es, jetzt ist Krise dieses Kosmos. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Johannes 14 ist auch die Rede von diesem Fürsten der Welt. Und der Herr Jesus streckte offensichtlich zurück im Garten Gethsemane vor dieser Berührung, vor dieser engen Berührung, die er dort haben sollte mit dem Fürsten der Welt, die, wie Karl Geier es ausdrückte, der, dieser Fürst der Welt, alle Kammern seines reinen Leibes durchforschen durfte, ob Sünde sei in diesem Lamme Gottes. Johannes 14,30, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und hat mich in mir. Er findet ihn hier nicht. Und dann wieder hier, der Fürst dieser Welt, er ist gerichtet. Der Satan ist schon besiegt. Ich sage es gern so, er hat sein Stalingrad längst hinter sich. Er hat sein Stalingrad längst hinter sich. Und seit Stalingrad, da wussten alle Einsichtigen, der Krieg ist nicht mehr zu gewinnen. Aber es war noch lange nicht Schluss. Und das Schrecklichste kam erst noch. Furchtbarsten Schlachten und nächtlichen Bombardements der Städte, das alles kam dann erst noch nach Stalingrad, war es schlimmer wie vorher. Der Teufel ist ein besiegter Feind und trotzdem ist er noch so aktiv und sein endgültiger Sturz steht noch aus. Im letzten Buch der Bibel wird uns kundgetan, wie in zwei Phasen dieser endzeitliche Sturz des Satans geschieht. In Offenbarung 12 wird er vom Himmel auf die Erde herunter befördert. In Offenbarung 20 von der Erde noch einmal eingesperrt, drunten. Offenbarung 12 und 20. Mancher hat schon gesagt, wenn der Teufel wirklich besiegt wäre, dann könnte er doch nicht so große Macht haben, wenn der Fürst der Welt gerichtet wäre. Wenn nach Kolosser 2, 14 und 15 Jesus doch am Kreuz diese Mächte besiegt und über sie einen Triumph gehalten hat, wieso kann dann der Teufel noch so mächtig sein? Nun, er weiß, dass er wenig Zeit hat, Offenbarung 12, Vers 12, und da zieht er schnell noch alle Register. Und dann ist es auch so, wenn wir eine schöne, feine, lehrreiche Illustration für diese Zusammenhänge haben wollen, die kann ich jetzt nur streifen am Rande. Wir haben ja im Alten Testament ein wunderbares Bilderbuch zum Neuen Testament. Und was im Neuen Testament oft zu kurz und knapp in Worte nur gefasst ist, das sehen wir im Alten Testament in lehrreichen Bildern und Geschichten. Da haben wir die Geschichten von Saul und David. Und da können wir wunderbar ein Abbild darin sehen, Saul, David, Satan, Christus. Dieser Saul, der erste König Israels, er hatte 2 Jahre regiert und schon sagt Gott, den kann ich nicht gebrauchen. Der ist verworfen. Ich suche mir einen anderen König für Israel, einen König nach meinem Herzen, einen Mann nach meinem Herzen, und der hieß David. Da war also dieser Fürst Saul bereits gerichtet, aber er dachte nicht daran zurückzutreten. 2 Jahre hat er regiert und schon wurde das Urteil gefällt. Und wie lange hat er in Wirklichkeit regiert? 40 Jahre. Noch 38 Jahre regierte er weiter als Verworfener. Und der gesalzte König nach dem Herzen Gottes, David, der muss den Niedrigkeitsweg gehen, muss sich verstecken, flüchten und so weiter vor diesem Saul. Und so ist es heute, Christus, Satan. der Fürst der Welt ist schon gerichtet. Jesus ist der Mann nach dem Herzen Gottes und er ist der endgültige König, gar kein Zweifel. Aber der andere hat noch große Macht, denkt nicht daran zurückzutreten, aber seine Zeit läuft ab. Er weiß, dass er wenig Zeit hat. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Wir haben es mit einem schon geschlagenen Feind zu tun und all seine Gefechte sind Rückzugsgefechte, aber der erbittertsten Art. Dreifaches Werk von Sünde, von Gerechtigkeit, von Gericht. Dann gibt es noch ein dreifaches Werk an denen, die Jesus Christus bereits gehören. Vorher aber macht der Herr Jesus eine sehr wichtige Zwischenbemerkung in Johannes 16, Vers 12. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, und ich nehme sie nicht übel, wenn sie auch so denken, wenn sie keine andere Unterweisung hatten bis auf den heutigen Tag, können sie gar nicht anders denken. Viele liebe Christen sagen, ich halte mich in meiner Bibel doch am liebsten an den Herrn Jesus. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das ist meine Lieblingslektüre. Und was da nachher so noch kommt, erstens ist das viel zu schwer, das verstehe ich gar nicht, und dann, das hat ja nur so ein Mensch, Paulus, geschrieben, nein, ich halte mich lieber an den Herrn Jesus. Sehen Sie, wenn man die Dinge so ansieht, kommt man in ein tieferes Verständnis des Wortes Gottes nicht hinein. Und kann man über gewisse Lehrfragen keine letzte Klarheit gewinnen, kann man auch über Gottes Ziele mit der Welt keine letzte Klarheit gewinnen. Ein Theologe stellte mal die Frage, wird sich Gott aller Menschen erbarmen, bringt er das am Ende fertig? Ein guter, gläubiger Theologe erlebt nicht mehr. Und er sagt, er schreibt in einem Buch, ich bleibe in einer zitternden Ungewissheit, ich weiß es nicht. Und er begründet das so, weil in den Evangelien, da finde ich beides. Da finde ich zwar auch Aussprüche, Jesus ist der Retter der Welt, aber da finde ich doch so viel von der ewigen Pein und Verdammnis und so. Ich weiß es nicht, ich bleibe in einer zitternden Ungewissheit. Ich orientiere mich letztlich an dem, was Jesus sagt in den Evangelien. Und sehen Sie, das ist falsch. Denn Jesus selber sagt hier in den Abschiedsreden, wohlgemerkt, nicht am Anfang, vor den 3,5 Jahren, am Schluss, da sagt er zu seinen Jüngern, um es deutlich zu machen, sage ich mal erst das Gegenteil. Jetzt habe ich euch alles gesagt, was zu sagen ist. Nun geht und sagt das, macht das überall kund, in Israel und den Nationen. Der biblische Kanon ist nunmehr abgeschlossen, ich habe euch alles gesagt. Sagt das Jesus? Nein, er sagt am Ende seiner Erdenwirksamkeit noch vieles habe ich euch zu sagen. Aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Alles, was Gemeindelehre betrifft, die Lehre für die Gemeinde und durch die Gemeinde, was will Gott tun mit seiner Gemeinde, was hat er für Pläne, wie geht es weiter mit Israel, wie geht es weiter mit der Welt, den ganzen Heilsplan Gottes können Sie allein von Matthäus, Markus, Lukas, Johannes herkommend schwerlich kennenlernen. Warum? Stelle ich damit Paulus über Jesus? Da gibt es dann gleich Leute, du stellst den Menschen Paulus über Jesus. Vielleicht, weil du aus dem Paulus-Verlag kommst und da verehrst du Paulus besonders. Nein. Sondern wir müssen beachten, was Jesus selber sagt. Er konnte im Fleisch auf Erden noch nicht alles sagen. Und das, was er auf Erden noch nicht sagen konnte, das sagt er dann, als der erhöhte Christus nach Pfingsten durch die Apostel. Es ist wie beim Klavierspiel oder Physik oder Chemie, jeder Schüler fängt an mit dem Lehrbuch für Anfänger. Und später kommt das für Fortgeschrittene. Nicht, weil Paulus klüger ist als Jesus, das wäre ja Unsinn. Paulus sagt ja, ich habe es empfangen vom Herrn durch Offenbarung Jesu Christi. Sondern einfach, weil die Heilsgeschichte in Etappen vor sich geht und Jesus hat seine Hörer nicht überfordert. Oh, das mache ich hoffentlich auch nicht in diesen Tagen. Jesus hat seine Hörer nicht überfordert, sondern er hat gesagt, das könnt ihr jetzt noch nicht tragen. Nun, Jesus kannte ja auch seine Jünger, ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, was sie tragen können und nicht tragen können. Der eine hat einen größeren Magen, der andere einen kleineren. Ich versuche, eine gesunde Mischkost zu geben, so es der Herr gelingen lässt. Also, ich möchte es einmal so illustrieren. Jesus konnte doch nicht, als er auf Erden war, Israel zur Buße rufen, das hat er doch getan.
Tut Buße, das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Er hat sich als Messias erwiesen in Wort und Tat. Und er konnte dann doch nicht im gleichen Atemzug sagen, Israel, eigentlich hat es ja keinen Zweck. Ihr tut ja doch nicht Buße als Volksganze, sondern ihr werdet ja in die Verstockung hinabsinken und dann werde ich mich der Heidenwelt, der Nationenwelt zuwenden und dann werde ich mir aus den Nationen ein Leib des Christus herausrufen und mit dem habe ich Folgendes vor, erstens, zweitens, drittens, nicht wahr? Das konnte ja Jesus noch nicht sagen auf Erden, solange er zu Israel kam. Und zunächst war er nur gesandt zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Diese weiterführenden Dinge, die die Gemeinde aus allen Nationen betreffen, konnte er es sagen nach Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt und der Ausgießung des Geistes durch die Apostel. Nein, wir stellen nicht Paulus über Jesus, aber wir beachten, was Jesus selber sagt. Noch vieles habe ich euch zu sagen. Das könnt ihr jetzt nicht tragen. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 1 wollen wir auch bitte beachten, was da steht. Apostelgeschichte 1, Vers 1, das sagt Lukas, rückblickend auf sein Lukas-Evangelium. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus. Ich habe ja mein Lukas-Evangelium geschrieben. Und Dr. Thiessen, der hier nächsten Monat spricht, hat einmal gesagt, dieser Lukas, dem lag es am Herzen, dass dieser Theophilus zu Jesus geführt würde. Und was macht er sich für eine Arbeit, um diesen einen Menschen zu Jesus zu führen? Er schreibt ein ganzes Buch und nachher schreibt er noch mal ein Buch. Hast du dir schon mal so viel Arbeit gemacht, um eine Seele zu retten? Aber ich wollte Folgendes sagen, Apostelgeschichte 1, Vers 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, von allem, was Jesus anfing, zu tun als auch zu lehren. Ich habe mir unterstrichen, anfing, zu tun, zu lehren. Im Blick auf den erniedrigten Jesus im Fleisch und die Evangelien, da haben wir es zu tun mit den Anfängen der Taten Jesu, Fortsetzung folgt. Und mit den Anfängen der Lehre. Das harmoniert genau mit Johannes 16, 12. So, jetzt sage ich noch kurz etwas über die zweiten drei Stücke. Wenn nun dieser Geist kommt, dann wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Johannes 16, Vers 13. Das betrifft nun die, die Jesus gehören, euch. Euch wird der Geist, nachdem er gekommen ist nach Pfingsten, da wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Das heißt nicht, der Herr Jesus hätte bis dahin Halbwahrheiten gesagt. Halbwahrheiten sind sehr gefährlich. Der Herr Jesus hat auch meines Wissens nie das Wort benutzt, das man im Neudeutschen oft findet, auch in den Zeitungen und Rundfunkkommentatoren und so weiter, das Wörtlein Jein, ja, Jein. Viele Diplomaten und Politiker sagen fortwährend Jein. In der Bibel kommt es nicht vor. Da finde ich ja oder nein. Der Herr Jesus hat nicht Jein gesagt, er hat auch keine Halbwahrheiten verkündigt, sondern wenn er hier sagt, der Geist wird in die ganze Wahrheit führen, in das Ganze des Planes Gottes hineinführen, etwa Römer 8, etwa Epheserbrief. Weiter, er wird das Kommende euch verkündigen. Das Kommende wird er euch verkündigen. Das hat ja dann auch der Heilige Geist nach Pfingsten getan. Durch die Apostel bis hin zum letzten Buch in unserer Bibel, was voll ist von kommenden Dingen. Der Heilige Geist verkündigt das Kommende. Nicht so, dass wir auf jede neugierige Frage eine Antwort bekämen. Was ist 1983? Was ist 1984? Wann kommt der Dritte Weltkrieg? Wann kommt dies? Wann kommt jenes? So nicht, aber doch so, dass wir das Ziel klar erkennen können. Wohin läuft alles? Wohin steuert alles? Heute redet alle Welt vom atomaren Holocaust. Werden diese schrecklichen atomaren Vernichtungswaffen demnächst losgehen? Und wird es sogar, wie Jonathan Schell das in einem Buch geschrieben hat, das Schicksal der Erde, wird es dazu kommen, dass Zehntausende weiß leuchtender Blitze über zig Städten der USA niedergehen und im Gegenzug im Osten dann auch und durch die Radioaktivität und so weiter. die ganze Erde unbewohnbar wird. Nein, ich habe in die Schrift hineingeschaut, ich habe mich damit beschäftigt in den letzten Monaten ein wenig. Der nukleare Holocaust findet nicht statt. Teilgerichte, ja. Aber ist denn alles kaputt, wenn Jesus kommt? Kommt Jesus hernieder auf eine menschenleere Erde und Jesus kommt bei seiner Wiederkunft hier herunter? Ach so, hier war mal Jerusalem, hier war mal Israel, hier gab es mal Menschen. Jetzt gibt es nur noch einige widerstandsfähige Insektenarten. Nein, nein, so lese ich das in meiner Bibel nicht. Vor der Wiederkunft Christi und bei der Wiederkunft Christi findet der Weltuntergang nicht statt, nicht einmal der Erduntergang. Der Weltuntergang findet erst statt, bekanntlich nach den 1000 Jahren. Und dann setzt Gott sicherlich nicht die menschengemachten Atomwaffen dabei ein, wenn sich 2. Petrus 3 erfüllt. Das ist dann seine Sache. Nein, der Weltuntergang findet nicht statt. Der atomare Holocaust jetzt, wenn Jesus kommt und vor der Wiederkunft Christi, brauchen wir mit derartigem gar nicht zu rechnen. Teilgerichte, ja, und die sind schrecklich genug. Zum Teil mag Bernhard Filbert recht haben, dass da Atomkrieg im Spiele sein kann bei den Posaunen- und Zornschalengerichten. Aber nicht so, dass nichts mehr übrig bleibt. Darin irrt sich Bernhard Filbert, wenn er meint, bei der 7. Zornschale ist das Ende der Geschichte gekommen. Das stimmt nicht. Noch in Offenbarung 19, Vers 19, wenn Jesus herabkommt, da sind Könige der Erde mit ihren Heeren, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferde sitzt. Sehen Sie, das sind gewisse Linien, die Gottes Wort zieht. Ich habe nicht auf alle Fragen eine Antwort. Und wenn Sie mich fragen, wann kommt der 3. Weltkrieg, was ist in diesem Jahr? Jedes Frühjahr höre ich von manchen Brüdern, oh, in diesem Herbst, da ist aber was los. Das habe ich nun schon so viele Jahre lang gehört, dass ich das gar nicht mehr so ganz ernst nehmen kann. In diesem Herbst aber bestimmt, habe ich erst neulich wieder gehört. Ich werde mich hüten, einen Namen zu nennen. Aber in diesem Herbst ist was los, in dem Herbst. Und wenn in diesem Herbst nicht alles kaputt geht, dann geht es im 84 wieder weiter, nicht wahr? Da ist was los. Überlassen wir das doch bitte unserem Herrn. Und seien wir dessen gewiss, dass die kommenden Gerichte alle in der Hand des Lammes liegen und in der Hand des Lammes sind sie in den besten Händen aufgehoben. Er wird das Kommende verkünden, nicht auf alle Fragen und seine Antwort geben. Bei vielen müssen wir sagen, ich weiß es nicht. Mag ja nun sein, ein anderer Bruder weiß mehr, das ist ja durchaus möglich. Aber dass wir auf alle neugierigen Fragen eine Antwort finden, so ist es nicht zu verstehen. Aber die Ziele Gottes und die großen Linien und die Wege, die sehen wir. Vollendung der Gemeinde, Entrückung der Gemeinde, Vollendung Israels. Vorher die letzte Jahrwoche, die Gemeinde vor dem Preisrichterstuhl Christi, vor der Preisrichterbühne Gottes. Christus kommt mit den Seinen herunter, sein Reich wird auf Erden aufgerichtet. Und so weiter. Weltuntergang, neuer Himmel, neue Erde. Die großen Linien. Und ein letztes lassen Sie mich zum Schluss noch sagen, was auch sehr wichtig ist, um echtes Geisteswirken zu erkennen. Der Herr Jesus sagt, der Geist wird mich verherrlichen. Mich wird der Heilige Geist verherrlichen. Der Heilige Geist gibt sich nie dazu her, einen Menschen groß zu machen, Starkult hervorzubringen. Der Heilige Geist ist nicht einmal ein Geist, der sich selbst verherrlicht, sondern er verherrlicht Jesum in der Gottheit, in der Trinität, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Da gibt es keine Eifersüchteleien. Wer ist der Größte? Das ist gar keine Frage, wer der Größte ist. Der Vater ist größer als ich, sagt Jesus. Und Jesus macht den Vater groß. Und der Heilige Geist macht Jesus groß. Da tritt also einer hinter dem anderen zurück. Und der Heilige Geist will Jesus groß machen, nicht sich selber. Es gibt Kreise, in denen redet man fortwährend vom Heiligen Geist, viel mehr als von Jesus. Und das ist nicht mehr gesund. Das würde ja bedeuten, dass der Heilige Geist sich verherrlicht. Und das tut er nicht. Er tritt zurück hinter Jesus und macht Jesus groß. Und Jesus führt zum Vater. Er wird mich verherrlichen. Menschenverherrlichung, nein. Auch sich selber verherrlicht er nicht. Das ist Kennzeichen echten Geisteswirkens. Es beginnt damit, dass er überführt von der Sünde, dass er aber nicht bei der Diagnose stehen bleibt, sondern dann kommt die Therapie, die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart in der Sendung Jesu und Gericht Gottes. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet und er führt uns hinein, weiter in den Plan Gottes. Man kann den Heiligen Geist auch so betrüben, dass man sagt, wenn der Heilige Geist uns nun an der Hand nehmen will, vielleicht auch in diesen Tagen, ich möchte dich weiter hineinführen in den Plan Gottes, und wir sagen, Dankeschön, Dankeschön. Ich will doch nur wissen, dass Jesus mein lieber Heiland ist, mehr brauche ich doch nicht. Brauchst nicht zur Seligkeit, aber um Mitarbeiter Gottes zu werden, oder was hier an der Wand geschrieben steht auf dem Spruch, Verwalter der Geheimnisse Gottes, dazu braucht es allerdings etwas mehr. Wollen wir nur ein liebes Kind sein, das sich bedienen lässt, Milchflasche und so weiter, oder wollen wir auch zu Mitarbeitern Gottes heranwachsen und Verwaltern der Geheimnisse Gottes, dass er uns brauchen kann, dass er uns einsetzen kann? Dann allerdings wäre es wichtig, darauf einzugehen, wenn der Geist uns weiter, tiefer führen will, hinein in den ganzen Plan Gottes und das Kommende verkündigen und Jesus verherrlicht. Amen.
Bei dem großen und gewaltigen Thema, das unser Bruder hat für diese Tage, vom Wesen, vom Wirken des Heiligen Geistes, wir sollten es auch innerlich betend begleiten, diese Tage, hat er am Anfang gesagt, er will heute Abend einen grundlegenden Dienst tun. Und ich glaube, wir haben das auch innerlich empfunden. Es war nach dem Kriege. Alte, erfahrene Brüder kamen zusammen und sprachen darüber, ob in einer veränderten Welt das Evangelium jetzt in einer veränderten Weise gesagt werden soll. Dann hat ein alter Bruder seine Stimme erhoben und hat gesagt, Brüder, lasst uns arbeiten in der Zielrichtung des Heiligen Geistes. Und die Zielrichtung des Heiligen Geistes steht hier in diesem Text. Der Heilige Geist wird die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wenn wir glauben, wir könnten neue Methoden wählen, neue Wege gehen, wir arbeiten ohne den Heiligen Geist. Und wir müssten alle einmal prüfen, in dem, was wir heute oft an großer Arbeit finden und oft mit viel Mühe, mit viel Einsatz, und sollten anhand des Wortes fragen, Brüder, ist das die Zielrichtung des Heiligen Geistes? Und dann wundern wir uns oft, warum so magere Ergebnisse sind. Und wundern uns oft, warum nicht gesundes Leben immer wieder neu hervorkommt. Brüder, lasst uns in der Zielrichtung des Heiligen Geistes arbeiten. A, der Welt gegenüber. B, den Kindern Gottes gegenüber. Es gibt einfach diese grundlegende Zielrichtung des Heiligen Geistes. Und wir tun immer wieder gut, wenn wir uns ganz auf diese Arbeit, auf das Grundlegende des Heiligen Geistes einstellen. Und ich glaube, es wird anders sein, als unser Bruder am Anfang sagte, es wäre so schwer, über den Heiligen Geist zu reden. Sicher, wenn wir nicht in Übereinstimmung mit ihm sind, wenn er das Wort nicht begleiten kann, wenn er das Wort nicht bestätigen kann, immer wird es schwer sein. Aber wo diese wunderbare innere Übereinstimmung ist, wollen wir es mitnehmen vom heutigen Abend. Lasst uns in der Zielrichtung des Heiligen Geistes arbeiten. Wir wollen zusammen beten. Lieber Vater, wir können nur immer wieder danken, dass du deinem Sohn, der nun verherrlicht bei dir ist, den Heiligen Geist übergeben hast und dass du, Herr Jesus, den Heiligen Geist gesandt hast in diese Welt, hast den Heiligen Geist gegeben in die Herzen derer, die da glauben. Und wir möchten dir danken, dass du es gesagt hast, wie dieser dein Heiliger Geist arbeiten und wirken wird. Wir möchten dir danken für alles Licht, für alle Belehrung. Und wir möchten dir danken, lieber Herr, dass wir uns von dir da hineinführen lassen, dass hier unser Leben gestaltet wird von dir. Lass uns dieses Wort auch zusammenfassend verstehen, dass wir als Hörende wirklich Frucht bringen dürfen. Wir geben dir die Ehre, wir geben dir den Dank. Entlass uns nun in deinem Frieden. Lass deine gute Hand über uns allen sein. Wir möchten dir danken, Herr, dass wir immer wieder neu schmecken und sehen dürfen, wie freundlich du bist und wie wohl dem Menschen, der dir vertraut. Amen.